Willkommen bei einer weiteren Folge Hooked on Topic. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
Hi.
Und wir wollen heute mal über ein kontroverses Thema reden, das zumindest gerade wieder aktuell ist in den Medien aufgrund von im Wesentlichen zwei Vergleichs-Screenshots vom aktuellen Spiel Spider-Man, das kurz vor dem Release steht. Und dieses Thema ist
der Gazastreifen und was unsere Empfehlung wäre, um diese Krise zu lösen.
Ja, jetzt will ich den Bogen sehen, wie du den zu Spider-Man
spielt das nicht im Gazastreifen? Ist das nicht alles?
Ich glaube, da hast du dich irgendwie falsch informiert, Robin. Du musst den E3-Trailer nochmal angucken.
Na gut, okay.
Es geht da eindeutig um Pfützen. Also es geht um Downgrades. Und das ist eine Debatte, die gibt es in der Videospielindustrie immer mal wieder, weil es auch diverse Beispiele zu gab, wo das behandelt wurde. Und im Wesentlichen geht es darum, dass ein Entwickler und Publisher ein Spiel auf einer Messe oder in einem Reveal-Trailer oder in irgendeiner Art zeigt und es dort dann besser aussieht als ein oder mehrere Jahre später in Trailern, die irgendwie kurz vor dem Release gezeigt werden oder halt im finalen Spiel, dass es da halt besser aussieht und dann ein Downgrade erfährt. Da kommt es her, einfach so eine Runterstufung der optischen Aspekte dieses Spiels. Und bei Spider-Man ist die Debatte eben gerade aktuell, weil da gibt es so einen Screenshot aus der E3-Demo 2017, wo man Spider-Man sieht, der auf so ein paar Goons runterblickt. Und da ist alles voller Pfützen, die die Umgebung spiegeln. Und im Screenshot vom aktuellen Spiel sind halt die Pfützen nicht da und da rastet gerade das halbe
sind weniger Pfützen.
Internet
es gibt Pfützen,
aus.
Sind weniger.
Ja, und auch und so irgendwie Licht ist halt ein bisschen anders.
Die Lichtverhältnisse sind anders und dadurch sieht natürlich alles ein bisschen anders aus.
Genau, und da ist halt momentan das Ding, dass Insomniac sich dazu schon gemeldet hat. Also einer der Community-Leute, der gesagt hat, er hat mit dem Art- und Technik-Department von Insomniac geredet und es hat halt kein Downgrade stattgefunden, laut ihm. Und es gibt auch, wenn man ein bisschen weiter gräbt oder sich zum Beispiel im Resetera-Forum umguckt, gibt es auch schon Screenshots von der Release-Version von Spider-Man, wo man halt jetzt nicht sagen würde, das sieht irgendwie schlechter aus als das, was uns vorher gezeigt wurde. Also es findet gerade sehr selektiv basierend auf diesem es gibt noch andere Screenshot-Beispiele, aber auch da gibt es so eins, habe ich gesehen, wo Spider-Man, glaube ich, an einem Haus hängt oder von einem Helikopter runter oder so. Und in dem in der Trailer-Version davon, in der Pre-Release-Version, scheint halt die Sonne auf ihn rauf. Mhm. Und im Screenshot da ist er halt halb im Schatten.
Also die Leute verstehen, glaube ich, nicht, wie das mit den Lichtverhältnissen funktioniert.
Naja, also das scheint so ein Aspekt dessen zu sein.
Das ist mir auch schon vorher mal aufgefallen.
Sachen,
ja.
Und ich meine, ein Spiel kann ja nun mal zu verschiedenen Tageszeiten anders und vielleicht subjektiv besser oder schlechter aussehen. Ja. So. Aber in dem Fall ist es halt, finde ich, noch mal interessanter, weil ich finde, man kann nicht definitiv festmachen, dass da irgendwas gedowngradet wurde. Ich finde, das ist sehr selektive Wahrnehmung an der Stelle und sie findet halt immer noch Pre-Release statt, was es halt immer noch mal schwieriger macht.
Ein Downgrade impliziert ja auch immer ein beabsichtigtes Schlechtermachen, wie ich finde, wo irgendjemand gesagt hat, okay, ab diesem Punkt müssen wir die Grafik schlechter machen. Und allein das ist, finde ich, schon so eine verfehlte oder, sage ich mal, fehlgeleitete Einschätzung davon, wie Videospielentwicklung funktioniert, weil es kommt ja nicht dieser Punkt, wo gesagt wird, okay, jetzt machen wir die Grafik schlechter, mit wenigen Ausnahmen, zu denen wir gleich noch kommen, sondern es ist ja meistens einfach ein fließender, ein ständig laufender Prozess und die Texturschärfe, Lichteffekte sind ja nicht alles, was da berechnet wird. Es gibt ja KI im Hintergrund. Es gibt tausende Prozesse, die wir niemals sehen. Und wir wissen ja nicht, was da in irgendeiner Art und Weise dann wichtiger wird während der Entwicklung, wo irgendwie gesagt wird, okay, wir haben hier irgendwie eine KI-Routine, die aber wahnsinnig CPU zieht. Können wir irgendwie da woanders ein paar weniger NPCs hinstellen oder so? Dann sieht das zwar auf einem Vergleichs-Screenshot, es ist jetzt ein völlig fiktives Beispiel.
Also es geht nicht genau um Spider-Man.
Nein, genau, ist völlig fiktiv gerade das Beispiel. da sieht man vielleicht auf einem Screenshot, dass da weniger Leute stehen, aber im Hintergrund ist eigentlich trotzdem etwas dazugekommen, etwas mehr geworden. Es wurde einfach, musste einfach dann in gewisser Weise ein Handel stattfinden, weil man natürlich begrenzte Performance nur von den Konsolen und auch von dem PC hat. Und deswegen finde ich allein schon den Begriff Downgrade oftmals ein bisschen fehlgeleitet. Aber natürlich in diesem Spider-Man-Fall, wenn wir da mal kurz bleiben, zu tausendfach extra besonders, weil das hat hier einfach gar nichts zu suchen. Wir haben hier einen Screenshot, wo es, ja, es gibt weniger Wassereffekte, weil es weniger Wasser gibt auf dem Boden und es sieht weniger farbenfroh aus. Das ist der Anzug sieht nicht ganz so detailliert aus, er weil das
nicht so
genau, weil das Fall. Licht halt weniger auf ihn drauf fällt. Ja. Aber das an sich ist doch jetzt kein Ding, wo man sagt, okay, da wurde offensichtlich die Grafik schlechter
gemacht. Ja, ich finde, also was in dem speziellen Fall schwierig ist, ist, dass ich an und für sich nachvollziehen kann, wenn man sich diesen Vergleichsshot, den es halt gibt, anschaut und sagt, das sah in der E3-Version besser aus. Hm. Weil würde ich persönlich jetzt auch sagen, es sieht halt beeindruckender aus wegen mehr reflektiven Flächen und weil halt Spider-Mans Anzug ein bisschen besser aussieht. Aber man muss ja nur einen Schritt weiter gehen und mal ein bisschen weiter gucken. Und es gibt ja schon Release-Screenshots, weil es irgendwie schon Versionen gibt, die gespielt werden. Mhm. Und da findest du halt 4K-Screenshots von Spider-Man, der im Sonnenlicht steht und das sieht fantastisch aus. Und ja. Sein Anzug sieht genauso aus wie in den E3-Gameplay und in den Trailern. Und dann wäre eigentlich so die Feststellung, die danach folgen müsste, ist, ah, okay, ist einfach nur ein ungünstiges Beispiel. Mhm. Aber so funktioniert das Internet halt nicht. Also was halt gerade abgeht, ist, dass es auf Reddit mega hochgevotet wird. Auf Reestetera wird es diskutiert, aber eher, weil es gerade auf Reddit so hochgevotet wird. Und da sind, glaube ich, viele Leute auch so auf der Seite, dass sie sagen, ist ein bisschen albern. Und auf Twitter gibt es eben auch dieses Hin und Her zwischen Leuten, die sich drüber aufregen. Und das wird schon wieder vermemt wie sonst nichts. Mhm. Weil es halt auch ein bisschen lustig ist, weil es hier speziell so um diese Pfützen geht. Mhm. Aber ja, also basierend auf dem, was ich bisher gesehen habe, und ich habe das Spiel halt selbst auch noch nicht gespielt und hätte jetzt den Vergleich nicht machen können, aber basierend darauf würde ich jetzt auch bei Spider-Man nicht behaupten, dass da irgendein Downgrade irgendeiner Art stattgefunden hat.
Ja. Und wir wollten das also ein bisschen als Jumping-Off-Point für die Diskussion als, an sich benutzen. Du hattest ja auch schon mal ein Video gemacht über Downgrades an sich. Das war nicht Patreon-exklusiv, oder?
Nee, da gab es das noch gar nicht. Okay. Das war 2015 den Release von Witcher 3 rum. Ach. Das habe ich mir jetzt vorher auch nochmal angeschaut, weil das ist so lange her, dass ich... Es war wie ein neues Video gucken. da habe ich ja auch das Fass ein bisschen weiter aufgemacht, weil Witcher 3 war da das Beispiel. Da gab es halt auch so E3-Trailer von irgendwie 2013 oder so. Und ein oder zwei Jahre später in den Trailern sah das Spiel anders aus, aber auch stilistisch. Also bei Witcher 3 war es ja nicht nur die Sache, dass zum Beispiel so ein Ritt durch Novigrad wurde ja einmal gezeigt. Und der sah tatsächlich besser aus in den Trailern als im finalen Spiel. Aber auch stilistisch hat sich halt ein bisschen was verändert, so von der Farbgebung. Mhm. Es war vorher nicht ganz so, da war die Farbtiefe geringer irgendwie. Mhm. Hatte dadurch einen realistischeren Anstrich. Aber bei Witcher 3 ist ja auch so das Ding, und jetzt bei Spider-Man auch, ist das denn ein, wie groß ist dieses Problem denn, wenn es tatsächlich stattfindet, wie bei The Witcher, dass es wirklich ein bisschen schlechter aussieht. Weil bei The Witcher 3, jetzt nachdem das erschienen war, nachdem die DLCs draußen sind, nachdem jetzt Jahre vergangen sind, niemand denkt mehr an diesen Downgrade.
Also ich habe auf Twitter letztens erst nochmal darüber geschrieben, aber auch mit Herrn Döhler, weil ich es lustig fand.
Ach so, okay. Aber das ist ja trotzdem nicht der Ruf, dem Witcher 3
hinterherhinkt.
Wenn Leute über Witcher 3, über die Technik von Witcher 3 reden, dann ja eher in positiven Tönen, weil das Spiel so gut aussieht, dafür, dass es so eine riesige Welt ist. Und ja, es sah anders und auch ein bisschen besser aus.
Also ich würde sagen, es sah deutlich besser aus. Der erste Trailer, wo man auch dann durch dieses Feld läuft und wo die Leute da rumstehen, das sieht wirklich deutlich besser aus.
Und was ich halt damals in dem Video gesagt habe, ist, dass halt Transparenz wichtig ist. Und in dem Fall hat halt CD Projekt nicht eingelenkt und gesagt, ja, es haben halt Veränderungen stattgefunden, weil das nun mal so ist in der Spieleentwicklung, was ich finde eine super legitime Art ist, damit umzugehen, sondern sie haben halt gesagt, nein, es gab keinen Downgrade und das kann ich auch irgendwo verstehen, weil Downgrade halt ein sehr negativ konnotiertes Wort ist, also rein aus Marketing-Sicht, aber es passt halt irgendwie gar nicht zu CD Projekt Red, weil die halt immer eigentlich als sehr transparent und echt rüberkommen.
Naja,
und ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie eigentlich so ein großes Problem damit hätten. Ich glaube nur, man hätte diese Transparenz wahrscheinlich schon beim Ursprungstrailer ansetzen müssen, so wie sie es jetzt tun bei Cyberpunk. wo sie super deutlich sind damit.
Aus diesem Grund,
ja. Aus genau diesem Grund, weil das ist ja auch, und da wollen wir auch ein bisschen drüber zu sprechen kommen, das ist ja auch so ein bisschen der Beweggrund, weshalb viele Entwickler Angst haben, ihre Spiele früh zu zeigen, genau wegen solchen Debatten und Vergleichen. Und jetzt in dem Cyberpunk-Reveal redet ja CD Projekt auch mehrfach davon, dass das noch früh in der Entwicklung ist. Da können auch noch Gameplay-Features raus und wieder reinkommen. Ja. Technisch können sich Sachen verändern. Aber sie haben jetzt auch eine Demo gezeigt, die jetzt nicht, finde ich, so protzt, dass ich sagen würde, oh, das ist ja unerreichbar auf aktuellen
Konsolengenerationen. Ja, aus irgendeinem Grund gibt es viele Leute, die uns da widersprechen würden. Aber ist das ich so? Stimme dir auch zu. Ja, also.
Du siehst halt mega viele Pop-Ins und sowas.
Ich weiß, ich bin auch so der Meinung, ja, das ist halt ein sehr gut aussehendes Xbox One PS4-Spiel. So. Ja. Wenn du das verfolgt hast, live so und die YouTube-Kommentare dabei, aber erneut, wir sind dabei da halt einfach oft unterwegs, auch den Reset Tower-Thread, wo es gleichzeitig so begleitet wurde. Also wirklich die Mehrheit war davon überzeugt, dass das nur über Next Gen passieren könnte. Und da war ich halt so,
Das verstehe
ich auch. Das hat viel mit Hype zu tun. So.
Naja, vielleicht, wenn du so viele Leute auf der Straße unterwegs siehst.
Selbst in das, diesem es gab auch ein Assassin's Creed Unity, ne?
Genau, das wäre jetzt auch genau der Satz, den ich als nächstes rangehängt hätte.
Ja.
Halte ich auch nicht für unmöglich und auf Basis PS4 und Xbox One sieht es dann vielleicht halt nochmal ein Stück schlechter aus, aber ich habe jetzt auch keine Zweifel daran, dass das irgendwie in 1080p problemlos auf einer
Leute vergessen
PS4 Pro und Xbox One X läuft.
Schnell, dass es halt auch Uncharted, Lost Legacy und Horizon Zero Dawn und so bereits gibt auf einer Base PS4.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und God of War. Und
God of War, ja.
Das sind Spiele, selbst wenn ich sie, also auch Shadow of the Colossus, wenn ich die halt auf meiner Hardware laufen sehe, denke ich mir so, holy shit, wie funktioniert das? Und bei Shadow of the Cross haben wir sich schon mehrmals unterhalten, du kannst das Spiel auf 60 FPS schalten, wo man sich noch mal mehr fragt, wie funktioniert das?
Ja.
Also ja, habe ich auch ehrlich gesagt keine Zweifel dran, dass das funktioniert. Aber es macht halt interessante Sachen mit der Wahrnehmung der Spieler auf der einen Seite und mit der Wahrnehmung der Entwickler auf der anderen Seite, weil CD Projekt bei Cyberpunk ja auch diese Nachricht rausgehauen haben, wo sie sehr offen, finde ich, gesagt haben, ja, wir haben lange intern debattiert, ob wir das überhaupt zeigen wollen, eben wegen dieser potenziellen Kontroversen und dass sich halt noch Sachen verändern und dass das immer irgendwie, da hat man Angst vor als Entwickler.
Also das wird es auch geben. In einem Jahr werden wir hundertprozentig diese Vergleichsvideos haben, die im Downgrade im Titel haben werden. Garantiere ich dir.
Meinst du?
Auf jeden Fall, weil da werden sich halt spielerisch Sachen verändern, es wird halt wird sich auch optisch sicherlich verändern und ich garantiere dir, dass
so drei Leute weniger auf der Straße unterwegs sind.
Ja, natürlich, also hunderttausendprozentig. Ja. Die waren da ja auch so offen, also das ist ja die Sache, ich habe ja gerade auch bei Witcher 3 gesagt, das sah wirklich nochmal ganze Ecke schlechter aus als die Basisversion, als die erste Version, die wir gesehen haben, spielmechanisch. Unabhängig davon, dass Witcher 3 immer noch hervorragend aussieht, ist das einfach dieses wirklich ganz krass grundsätzliche Problem, dass halt Leute dort einen bösen Willen aus irgendeinem Grund reininterpretieren.
Genau.
Das geht so ein bisschen einher mit einem großen Problem im Bereich von Community und Entwickler / auch Berichterstatter, dass bei vielen Spielern und Spielefans die Berichterstatter, aber auch die Entwickler als eine Art Elite angesehen werden, die die Kunden in irgendeiner Art und Weise hinters Licht führen wollen. Und das ist halt absurd, weil die Videospielindustrie auf keiner Seite von reichen Leuten befüllt wird. Natürlich, die ganz oben sitzen, die EA-Chefs, die sind natürlich schweinereich, genau.
Sowas,
aber die Entwickler und die das dann wirklich bauen und dann auch die Trailer schneiden, sind nicht die, die als Millionäre nach Hause gehen und dann als Elite auf den Pöbel hinabbringen.
Das ist generell, also ich finde, das ist super wichtig, diese Wahrnehmung, die du gerade ansprichst. Und zwar nicht nur im Videospielbereich, sondern auch, wenn ihr Mangas mögt oder Anime mögt oder irgendwas mögt, TV-Serien, sonst was, die wenigsten von den Leuten, die an diesen Medienprodukten arbeiten, verdienen irgendwie die Millionen, an die man immer denkt, wenn man ans Showbiz denkt. Es ist sogar eher so, dass selbst ein erfolgreicher Mangaka in Japan hat ein normales Gehalt. Und
gerade Mangaka sind ja wirklich, also das ist ja völlig verrückt, unter welchen
Umständen dort gearbeitet wird. Genau, und die arbeiten sich halt einen Ast ab und Es gibt ja mehrere, die gesundheitliche Probleme haben. Das
ist, du hast jetzt ja den erfolgreichen, also der normal. Normale Typ, der einfach in einem Studio arbeitet und Mangas ja zeichnet, ist ja, arbeitet ja wirklich absurde Stunden und verdient Mindestlohn. So. Also das japanische Äquivalent vom Mindestlohn. Das sind ja wirklich absurde Umstände.
Das ist halt teilweise wirklich so. Und das ist, das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder vor Augen führen. Und deswegen ist es auch wichtig, dann die Leute zu unterstützen. Und im Anime- und Manga-Bereich finde ich es halt noch mal absurder, weil da gerade in Deutschland diese Wahrnehmung sehr krass ist von, ja, nee, ich gucke mir das halt auf irgendwelchen Websites an, die das illegal hochgeladen haben, sei es halt die Manga-Panels oder die Anime-Serien, was dann natürlich auch noch ein komplexeres Thema ist, weil Animes auf DVD kaufen in Deutschland einfach wirklich mega teuer ist, aber halt in Japan auch, und das ist so, wie gesagt, das will ich gar nicht aufmachen, aber ich finde das einfach nur als so Nebenpunkt sehr wichtig, dass du das mal angesprochen hast, dass man sich vor Augen führt, das sind jetzt keine reichen Leute.
Genau.
Die arbeiten da an ihrem Spiel, die werden mit den Hardware-Realitäten konfrontiert, und gerade diese technische Anpassung, diese Performance-Anpassung findet eher so im letzten Drittel, Viertel der Spieleentwicklung statt. Und so kommt halt sowas zustande, wie auch zum Beispiel bei Dark Souls 2, was ein ganz berühmtes Beispiel ist.
Genau, das ist auch mein Beispiel, das ist auch, ich will nur kurz eingrätschen, weil gerade als ich gesagt habe, es gibt diesen einen Punkt, wo die Grafik schlechter gemacht wird, das war das eine Beispiel, was ich halt im Kopf hatte, wo das schon der Fall gewesen sein muss, weil das ist ja kein fließender Übergang gewesen, sondern da gibt es ja einfach zwei sehr unterschiedliche Spiele, die gebaut wurden, was halt mit einem Entwicklungsreboot zu tun hat.
Genau, aber aber da komme ich halt wieder zurück auf diese Intention, die du angesprochen hast, weil das wird ja weder Bandai Namco noch From Software gemacht haben, weil sie sich dachten, haha, ausgetrickst, eigentlich sieht unser Spiel die ganze Zeit so aus, sondern die werden halt gemerkt haben, oh scheiße, wir kriegen das nicht flüssig zum Laufen auf diese Art und Weise. Und das hat ja Gameplay-Auswirkungen. Mhm. Das hat dazu geführt, dass diese Fackeln in dem Spiel einfach mal ein bisschen dumm sind.
Ja.
Und das ist, finde ich, so natürlich die negativste Art, wie das ein Spiel beeinflussen kann. Und ich finde das auch, also ne, das, im Umkehrschluss heißt das jetzt nicht, dass man Entwickler und Publisher nicht dafür kritisieren soll, weil das ist ja dann irgendwo auch ein Planungsversagen, und das.
Ja, vor allen Dingen bei Dark Souls 2, finde ich, ist das Problem, da war ja diese Kommunikation so scheiße. Also da gab es ja wirklich Screenshots aus den ersten Trailern, die nur auf Steam zum Beispiel waren. Und bis zum Release war man sich ja nie so richtig, warte mal, wie sieht das Spiel jetzt aus? Ja. Das war ja nie gar ganz klar. Ja,
und danach haben sie es auch nie angesprochen.
Ja, genau. Und das ist ja ein Problem, was bei 99% dieser Fälle gar nicht besteht. In 99% dieser Fälle hast du am Anfang den einen Trailer, der so aussieht, und dann hast du 2 Jahre lang Trailer, die einfach anders aussehen.
Ja.
Und dann weißt du einfach, okay, hey, da hat sich was verändert und man kann sich darauf einstellen und gut ist. Bei Dark Souls 2 war der besondere Fall, man hat das so mitbekommen, aber irgendwie wusste man nicht so richtig Bescheid, und das war jetzt auch nicht so, also da war das noch, da erschien es noch relativ neu so im öffentlichen Bewusstsein, diese Sache, dass Grafik schlechter wird während der Entwicklung, weil das natürlich auch dann so gerade die neue Generation startete da erst, und jetzt gerade geht, und dann ging es da so richtig los, ne, mit Watch Dogs und Assassin's Creed Unity und Co., wo dann...
Ja, Watch Dogs war genau um die Zeit rum,
Genau, wo dann für eine neue Konsolengeneration halt Spiele entwickelt werden mussten, und deswegen war Dark Souls 2 sehr am Anfang von dieser ganzen öffentlichen Diskussion. Und es erschien noch irgendwie seltsam, dass dann ein Spiel so komplett aussehen könnte. Und das, finde ich, ist dann eher das Kritisierenswerte. Nicht, dass das passiert ist, das kann man sicherlich auch schade finden, aber ob man das kritisiert, weil, als ob es jemand beabsichtigt hätte, ist vielleicht fehlgeleitet. Mhm. Aber was man aber kritisieren kann und kritisieren sollte, ist die Reaktion vom Publisher darauf, die nämlich hier einfach nicht stattfand.
Genau.
Und das ist ja auch das, was wir bei CD Projekt kritisiert haben, dass einfach die Reaktion darauf sehr inkonsequent war, sehr von Ausflüchten irgendwie behaftet war. Und war natürlich eine scheiß Situation, in der sie drin waren, das stimmt. Aber in der Situation muss halt sagen, okay, hier, so funktioniert die Spieleentwicklung. Die Spieleentwicklung funktioniert so, dass man irgendwo sich ein Ziel setzt, auf dieses Ziel hin entwickelt, und dann will man natürlich sein Spiel zeigen, und ihr wollt das Spiel ja auch sehen. Und dann zeigen wir es, und dann 2 Jahre später passen wir das Spiel immer weiter den technischen Werten halt an.
Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass man als Entwickler auch so ein bisschen Angst davor hat, selbst sowas zu sagen, weißt du, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, ja, wir mussten halt ein paar Anpassungen machen, um das Spiel zum Laufen zu kriegen auf den Konsolen oder so. Weil auf dem PC hast du dieses Limit eigentlich nicht, da kannst du ja skalieren.
Ja, du hast schon ein Limit auch.
Du hast ein Limit, klar, aber trotzdem ist es deutlich skalierbarer. Momentan, also aber damals gab es ja diese PS4 Pro und Xbox One X Nummer zum Beispiel auch noch
das
nicht.
Stimmt,
also das ist ja heute auf Konsolen auch wieder was anderes.
Ja.
Und du kriegst ja auch, das hat sich auch erst in den letzten Jahren entwickelt, immer mehr Optionen bei den Konsolen, dass du wirklich sagen kannst, nee, ich will lieber Framerate, ich will lieber Auflösung und solche Geschichten werden dir überlassen. Und das ist ja auf dem PC einfach gang und gäbe gewesen. Aber ich glaube, auch da herrscht immer so die Angst vom Backlash aus der Community.
Und völlig zu Recht, leider Gottes.
Ja, ne? Tatsächlich zu Recht, die halt sowas aufgreift und dann ein riesen Ding draus macht. Und The Witcher ist ein gutes Beispiel dafür, dass es halt fürs finale Spiel eigentlich total irrelevant ist.
Ja.
Und es gibt auch noch andere, also Dark Souls 2 ist das Gegenbeispiel, ne? Da ist es sehr relevant fürs Spiel gewesen. Es ist einfach aktiv ein schlechteres Spiel geworden deswegen. Und dann gibt es ja noch so andere Sachen wie halt sowas wie Killzone, Motorstorm, Final Fantasy 13. Das sind Spiele, die mit CG-Trailern beworben wurden, die als Gameplay verkauft wurden. Und das ja nicht waren, sondern vorgerenderte Sachen waren. Am liebsten ist mir da wirklich Final Fantasy 13, wo sie einfach über eine CG-Szene aus dem Spiel ein Interface drüber gelegt
haben. Das ist super. Das funktioniert auch nicht. Also das habe ich damals schon gemerkt. Warte mal, wo ist jetzt das Game? Das ist doch kein Gameplay. Ja. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so bemerkt habe, warte mal, machen die das einfach? Macht man das so? Passiert das manchmal? Und dann fällt man so auf, ach stimmt, das passiert ja öfter mal.
Und auch da ist eine Sache, hier wäre halt Transparenz ganz gut gewesen, zu sagen, not actual gameplay, einfach so ein Banner am Anfang. Und inzwischen ist das tatsächlich auch relativ häufig in Trailern, wo das dann dasteht. Aber da kann ich verstehen, wenn man dann sagt, das ist irreführend, weil das ist es ja. Aber sowohl bei Killzone 2, als auch bei Motorstorm, als auch bei Final Fantasy 13, kann sich nur wirklich keiner beschweren über die Grafik, die am Ende diese Spiele hatten.
Was bei diesen Downgrade-Geschichten noch wichtig ist, also es gibt zwei Aspekte, wo ich will erstmal auf einen reinkommen. Ein Aspekt, haben wir gerade schon mal angesprochen, ist der Generationenwechsel, der einfach ein ganz starker Grund dafür sein kann, dass es passiert. Da gehen wir vielleicht gleich noch drauf ein. Ja. Aber was anderes ist, was damit einhergeht, im Generationenwechsel, ist die Konsolenkrieg-Einstellungen. Ne? Also, dass es hier zwei Konsolen gibt, die eine ist besser, die andere ist schlechter. Das war ja, wie das immer ist, wenn neue Konsolen erscheinen, auch bei zu Zeiten der Xbox One und PS4, als sie neu erschienen sind, wirklich richtig krass, weil die Xbox One ja wirklich sehr gehasst war die PS4 sehr beliebt war. Und da ist wirklich sehr, sehr viel. Also, da hat sich gefühlt, ging es ein bis zwei Jahre nur noch um Auflösung. Um Auflösungsnummern, so bei mir, also nicht bei mir, sondern ich habe bei mir das Gefühl gehabt, dass wenn ich irgendwelche Diskussionen über neue Spiele gelesen habe, es immer nur darum ging, wie die Auflösung war und wenn die PS4 900p hatte und die Xbox One 27p, dann war das die krasseste Geschichte, die jemand gesehen hat, obwohl keiner von den Menschen das jemals erkennen würde. Ist eine andere Geschichte. Aber da gibt's halt dann diese Mentalität und gerade bei Assassin's Creed Unity und weil du Final Fantasy 13 erzählt hast, auch damals war es schon und so, dass halt da diese Konsolenkrieg-Mentalität ganz stark in diese Downgrade-Diskussion mit eingegriffen hat. Weil bei Unity wurde ja Ubisoft damals sehr oft und offen vorgeworfen, so oft sogar, dass sie sich dazu äußern mussten irgendwann, dass sie die PS4-Version absichtlich schlechter gemacht hätten, weil sie ja Marketing-Deals mit Xbox hätten und die Xbox schafft nicht so viel. Das heißt, sie haben Assassin's Creed Unity gedowngradet, damit die schlechteste Version quasi die Parität erlaubt.
Parity.
Genau, Parity war ja so wirklich so ein fliegender Begriff, ebenfalls für ein, zwei Jahre. Das ist schon wieder so lange her. Ich das erscheint jetzt so lange her. Das
hat man schon lange nicht mehr gehört.
Aber das war damals wirklich einfach überall, ständig. Es war schlimm. Da mussten sie sich halt wirklich dann zu äußern und gesagt so, nee, natürlich nicht. Wir machen ja nicht unser Spiel hässlicher, damit eine Konsole, nee, natürlich nicht. Aber das geht natürlich voll in diese Downgrade-Diskussion ein, wo man dann erneut denkt, okay, die Elite da oben macht Geschäfte miteinander, um uns Spielern das beste Produkt vorzuenthalten und stattdessen mehr Geld zu machen, weil sie ja Geschäfte miteinander machen. Ich finde, das geht auch alles wieder in dieses Oberthema mit rein, dass man sich irgendwie verfolgt fühlt, dass man so eine gewisse
verarscht fühlt,
so eine gewisse Paranoia, dass einfach Leute da sind, um draußen, also dass das Ziel der Leute sind, die Unterhaltung verkaufen wollen, dich zu verarschen. Und diese Einstellung ist grundsätzlich nicht die schlechteste Einstellung in einer kapitalistischen Gesellschaft, dass du eine gewisse Vorsicht hegst. Aber ich habe immer das Gefühl, in der Industrie, wo wir sind, ist das vielleicht nicht so richtig vernünftig, das in dieser Form zu verbalisieren. Weißt du, da ist diese Entrüstung vielleicht nicht die richtige Art und Weise, sondern vielleicht eher, oh, warum sieht denn das Spiel jetzt schlechter aus? Ah, weil ihr es entwickelt. Okay, jetzt verstehe ich das. Und diese Frage passiert leider nie.
Ja, beziehungsweise sie passiert halt meist irgendwie in Form von dann gleich einem Shitstorm oder sowas. Also es wird dann sehr extrem. Weil per se finde ich es jetzt nicht verkehrt, wie du schon sagst, vorsichtig zu sein, skeptisch zu sein und zu hinterfragen.
Sind wir ja auch.
Genau. Weil, also natürlich kriegen das Leute mit, wenn Watch Dogs auf der E3 angekündigt wird und halt mega toll aussieht und alles reflektiert und hast du nicht gesehen. Und dann ein paar Jahre später in den Gameplay-Trailern denkst du so, das sieht irgendwie nicht mehr so aus wie damals und Ubisoft hat dazu ja nichts gesagt.
Ja.
Und dann schon mal zu sagen, was ist denn da passiert? So, und dann muss halt die Antwort auch kommen,
ja.
Finde ich. Deswegen ist Transparenz so wichtig, dass man sagt, ja, also wir mussten das halt den Realitäten anpassen und deswegen ist die Grafik jetzt ein bisschen schlechter als in dem E3-Ding. Und da ging es ja später noch so, dass bei Watch Dogs in den Config-Files auf dem PC Features gefunden wurden, die abgestellt wurden für den finalen Release, irgendwie die Tiefenunschärfe und so, wo der Entwickler gesagt hat, mussten wir machen, weil man sonst die Gegner in der Distanz nicht mehr gesehen hat, weil die waren unscharf.
Ja.
Wie das alles dann zusammenkam, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz, aber die Kritik ist ja die, dass, glaube ich, Leute glauben, dass bei einer Ankündigung von einem Spiel einem so eine Version gezeigt wird, die unerreichbar ist für die finale Version, für die Hardware, auf der sie stattfinden soll, womit man eingelullt wird von so dieser Utopie eines Spiels und dann halt nach und nach das so wegbröckelt und die Realität dann eben anders aussieht und das ist dieser Verarschungsprozess, der stattfindet. Und da kann ich aus Spielersicht schon verstehen, wie das zustande kommt, weil man sich halt denkt, ich habe mich hier drauf gefreut, ich war total gehypt, weil das so geil aussah und jetzt sieht es nur noch gut aus oder nur noch sehr gut, keine Ahnung. Aber man muss halt, glaube ich, auch so ein bisschen nicht nur hinterfragen, warum das passiert ist, sondern auch sich halt selbst Gedanken machen, dass das wahrscheinlich nicht passiert, weil der Publisher irgendwie denkt, wir tricksen euch jetzt aus oder der Entwickler.
Dann würden sie ja keine Trailer mehr danach machen. Weißt du, es ergibt also aus diese Herangehensweise. Ja,
oder die Trailer halt absichtlich schlechter machen, weil sie, also bei zum Beispiel Watch Dogs wird es ja so sein, das ist ja angekündigt worden, bevor es die Next-Gen-Konsolen gab. Das heißt, sie haben wahrscheinlich auf so ungefährer Target-Hardware basierend dieses Ding entworfen. Und dann hat sich halt herausgestellt, okay, klappt nicht so.
Ja.
Also ist jetzt meine Interpretation dessen, falls es da schon erweiterte Informationen gab, könnt ihr die gerne nochmal posten. Aber das ist an und für sich ein sehr nachvollziehbarer Entwicklungsprozess. Und was dann fehlt zwischen Entwickler, Publisher und Spielerschaft, ist einfach die Kommunikation.
Übrigens, genau aus diesem Grund ist es auch so völlig, völlig, völlig verrückt zu glauben, dass Cyberpunk 2077 ein Next-Gen-Only-Spiel wäre, weil dieses Spiel einfach zu 70% fertig ist laut CD Projekt Red und man jetzt gerade einen 50-Minuten-Trailer gesehen hat und es ist noch nicht mal klar, was für Specs die nächste Konsolengeneration, also noch nicht mal Microsoft und Sony wissen, welche Technik in ihren nächsten Konsolen drinstecken wird und CD Projekt hat einfach schon mal ein komplettes Spiel gebaut, fast fertig mit einem Gameplay für Hardware, die noch nicht existiert. No. Nein, so funktioniert das nicht. Wollte ich nur noch mal kurz anmerken.
Das finde ich auch komisch. Also ich habe das ja vereinzelt auch mitbekommen, aber so wie du es beschreibst, klingt es, als wäre es zumindest ein größeres Ding in der Community, dass mehrere Leute wirklich sagen.
Schau dir mal wirklich den Reset Terror Thread an zu dem Reveal und klick dich mal so nicht die ersten, aber die Seiten durch, während der Reveal lief. Da sind Leute so richtig, ich habe jetzt nicht mehr reingeguckt, aber waren wirklich so, weit. Wie soll das jemals, das ist ja unglaublich. Und ich glaube, das ist einfach sehr viel vom Hype einfach mitgenommen, weil natürlich das sehr gehypt wurde von den Journalisten und von Redakteuren und von Influencern. Und dann man natürlich einfach ein bisschen mit dem Hype mitgeht und bis man dann vielleicht auch dann nochmal selbst den Kopf anstrengt.
Ich muss ja sagen, würde ich so komplett meinen Hype, also würde ich diesen Hype, den das ausgelöst hat bei der Industrie, den man so verbal mitbekommen hat, und du gehörst ja übrigens nicht dazu, ich fand deine Einschätzung vom Gameplay im Podcast sehr bodenständig, aber viele haben ja wirklich gesagt, oh, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe.
Das habe ich aber nicht verstanden, als ich da drin saß.
Ja, also als ich das gesehen habe, dachte ich auch, oh, die Welt sieht super toll aus und so. Aber ich war jetzt nicht komplett weggeblasen. Vor allem auch, weil halt so Sachen stattfinden wie fuck, 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 this is a mature game. Hier ist ein nackter Dude auf deinem Bett, mit dem du gerade geschlafen hast.
Ja, ja.
Wo ich so denke, das weckt so unwohlige Erinnerungen daran, an so sehr infantile Interpretationen von, was ein erwachsenes Spiel ist. Mhm. Was aber, also ich bezweifle, dass Cyberpunk wirklich nur daraus bestehen wird, weil ich habe ja Witcher gespielt und das hat das ja auch, diese Aspekte, ne? Du gehst irgendwie ins Freudenhaus und hast dann da Sex mit den Leuten, aber es hat ja nun mal wirklich erwachsene Themen und spricht die sehr komplex an und macht da richtig was mit, deswegen habe ich keine Zweifel, dass Cyberpunk das auch machen kann und dass das gerade nur so ein bisschen dem bei Showcase zum Opfer fällt.
Ist jetzt ein bisschen neben dem Thema, aber hey, wenn wir gerade da sind. Bei Cyberpunk könnte halt ein bisschen das Problem sein, dass das Szenario Cyberpunk so ein bisschen an sich infantil ist. Also als ich mich da so ein bisschen, mal ist jetzt schon länger her, aber reingelesen habe in das Szenario, das ist also du nicht das Szenario. Das
Tabletop-Ding oder
also
was?
Genau, also die darauf alles basiert, ja. Ist das Writing war da schon immer so ein bisschen so, yeah, so ein bisschen grimdark, so ein bisschen edgy, weißt
ja.
Du.
Ja, so wirkt das auch hier. Ja.
Genau, und deswegen muss man dann halt so wirklich sehen, okay, ist es einfach nicht gut gealtert oder war das jetzt einfach nur ein schlechter oder ein nicht perfekter Slice dieses kompletten Spieles, weil es halt sehr unterschiedliche Szenarien sind und es kann auch sehr gut passieren, dass ein Writer oder ein Team von Schreibern, von Autoren, die Witcher 3 großartige Arbeit geleistet haben, in einem Cyberpunk-Setting, der plötzlich mit echten Nationalitäten oder halbechten Nationalitäten hantiert und einem Szenario, was sehr viel näher an aktuellen Geschehnissen dran liegt, dass das plötzlich voll auf die Nase fällt. Das kann durchaus passieren. Ich halte es auch nicht für wahrscheinlich. Aber das Szenario bietet auf jeden Fall sehr viel mehr Angriffsfläche für Kritiker als ein Fantasy-Szenario bei Witcher 3, weil die Parallelen zu unserer Welt sehr viel näher sind.
Okay. Ja, das, also auch da eine Skepsis ist gut.
Ja, genau.
Zynismus nicht unbedingt, aber. Nee.
Wenn du einen Zwerg, wenn du einen Zwerg klischeehaft blöd darstellst, hast du einen Zwerg-Klischee, who cares? Wenn du irgendeinen Filipino klischeehaft scheiße darstellst,
ja, ja.
Ist es halt, das ist so das, was ich damit meine, ja, genau. Mit dem Setting. Ja.
Also meine Vermutung ist, dass es jetzt in diesem Gameplay einfach war, um dem Ganzen ein bisschen mehr Punch zu geben.
Denk
weshalb
ich
das muss ja alles in 50 Minuten stattfinden, ja. Weshalb so oft fuck gesagt wird und hast nicht gesehen. Aber wie gesagt, das soll ja gar nicht Thema sein. Thema sollen ja Downgrades sein und da ist die Palette halt so groß, das finde ich halt so witzig, als ich mich jetzt nochmal umgeschaut habe nach Downgrade-Beispielen, dass das ja sogar so weit zurückgeht, wie zum Beispiel Halo 2. Da habe ich mal bei Digital Foundry dieses Original-Level-Gameplay-Reveal gesehen, wo halt das Spiel deutlich besser aussieht einfach als im eigentlichen Titel. Aber das war ja noch in so einem kleinen Maßstab, das haben ja so wenige Leute im Verhältnis zu heute gesehen, dass da gar nicht so eine krass große Nummer draus werden konnte.
Ja, in der Halo-Community schon. Das war sehr groß und ist auch immer noch groß. Also Leute träumen heute noch von diesem ersten.
Von dieser Originalversion.
Aber bei Halo 2 das war ebenfalls eine Dark Souls 2-Situation. Das wurde ja rebootet. Das Halo 2 wurde ja im Grunde in einem Jahr zusammengezimmert. Deswegen endet es ja auch so. Und deswegen war es auch ziemlich verbuggt zum Start. Und die Kampagne ist so ein bisschen weird. Das Spiel wurde halt wirklich nochmal rebootet während der Entwicklung. Das war, also die Storys, die man da über die Entwicklung hört, sind faszinierend. Das war wohl die absolute Hölle, dieses Spiel zu entwickeln, weil du natürlich da auch einen festen Termin hattest, der absolut unter gar keinen Umständen verschiebbar war, weil halt Microsoft als Publisher da drüber stand und das ihr mit Abstand erfolgreichstes Ding ever war. Also das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also da gab es wirklich so eine Dark Souls 2 Situation, wo entwickelt wurde und irgendwann gesagt wurde, oha, fuck, Mist.
Aber ich finde, das
did something bad.
Das illustriert eigentlich wieder so gut, wie komplex das ist, wenn man das so sieht. Aha, so sah es aus, als es präsentiert wurde, so sieht es jetzt aus bei Erscheinen. Was dazwischen alles passiert sein muss, das kriegen wir ja nicht mit.
Ja.
In den seltensten Fällen kriegt man es mal mit. Two-Player Productions haben wir oft genug erwähnt, Double Fine Adventure, wie viel da passiert ist. Und jetzt stellt euch das mal vor auf dem Maßstab von einem 200-Mann-Projekt.
Ja, genau. So, und das war ein relativ. Also das, was man da gesehen hat von Broken Age, da gab es halt immer mal wieder so kleine Probleme und auch große Probleme, aber das rief relativ gut durch. So, ja. Das Spiel wurde entwickelt und dann kam es auch so raus, wie es rauskommen sollte. Da gab es jetzt nicht die krassen Skandale zwischendurch oder den großen, also natürlich war Tim Schäfer inmitten vom Gamergate-Kram damals drin. Ja. Aber abgesehen davon gab es auf das Spiel bezogen nicht diesen großen, oh mein Gott, guck mal da! Und wenn du dir dann anguckst, wie unglaublich nervenaufreibend und schlimm und kompliziert, also schlimm ist vielleicht das falsche Wort, aber nervenaufreibend kompliziert die Entwicklung von sowas wie Broken Age schon war, wenn du dir das dann vorstellst in einem Spiel, was irgendwie von Problemen behaftet ist, so dass es vielleicht sogar rebootet werden muss oder sonst irgendwas, das ist dann, glaube ich, für uns Außenstehende sehr schwer vorstellbar und deswegen sind auch so Redakteure wie Jason Schreier halt so wichtig, die da einen großen Fokus in ihrer Berichterstattung drauf legen.
Ja, weil man den Schleier so ein bisschen wegnimmt und ich glaube halt, ich weiß nicht, wie sehr man von einem durchschnittlichen Videospiel-Enthusiasten, nenne ich es jetzt mal, erwarten kann, der einfach sich auf seine ein, zwei Spiele freut, die
der, halt so halbwegs mit. Aber erlebt. Der ist auch nicht das Problem. Weil der weiß nichts vom Downgrade.
Ach so, meinst du, das ist dann der, der sich gar nicht erst so groß damit beschäftigt und jetzt nicht derjenige ist, der sagt, ey, was denn hier passiert?
Also ich habe noch nie, wenn ich irgendwie auf Familienfeier bin oder so, mit irgendwelchen Kumpeln rede, die so zocken ein bisschen nebenbei, ich habe noch nie von irgendeinem von denen gehört, dass sie über Downgrade geredet hätten. Und auch ich habe mit denen schon über Assassin's Creed und Watch Dogs gesprochen. Mein Bruder hat, glaube ich, keine Ahnung, dass sowas existiert, wie eine Downgrade-Diskussion. Ich glaube, da musst du schon wirklich tief hart drinstecken. Ja. Und da würde ich halt zumindest unterstellen, wenn du so tief schon drin steckst, dann kann man oder sollte man vielleicht nicht erwarten, aber zumindest mal darauf hinarbeiten, dass man dann auch nicht nur dieses Entsetzen auf der einen Seite irgendwie raushaut, sondern auf der anderen Seite vielleicht auch das Verständnis, wieso so etwas passiert, sich selbst anarbeitet.
Ja, genau, halt so ein bisschen Eigenleistung vollbringen an der Stelle und so oder so, selbst bei so Sachen, wo es wirklich, wirklich doof ist, dass es passiert ist. Alles klar?
Ja,
du guckst alles so, gut. Okay. Robin hat nur auf die Aufnahme geschaut. selbst bei so Sachen, wo es wirklich bescheuert ist, dass es passiert ist, wie Dark Souls 2, sollte man jetzt nicht unbedingt mit dem Shitstorm ankommen und sagen, oh Gott, 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 und die Leute beleidigen und doxen und hast nicht gesehen, das Internet hat ja da ein sehr buntes Arsenal an Werkzeugen, wie es mit Leuten umgeht, die ihnen nicht gefallen, zumindest bestimmte Ecken des Internets, und das ist das, was das so mega anstrengend macht, teilweise, wo ich dann auch die Entwickler eben sehr gut nachvollziehen kann, die dann sagen, sollen wir unser Spiel jetzt schon zeigen? Ich weiß ja nicht, weil man könnte das fast theoretisch noch weiter öffnen, wenn man sich so Sachen wie No Man's Sky anguckt
und
andere Beispiele, wo halt vor Berichterstattung nicht immer nur das, was gezeigt, sondern auch das, was gesagt wird, nicht dem entspricht, was am Ende bei rumkommt. Und da gibt es nochmal sehr große Unterschiede zwischen großen Firmen, die ihre Leute trainieren, die Media Training durchmachen, die im Wesentlichen bei jedem Interview, bei jedem Auftritt in irgendeinem Gaming oder allgemeinen Medium quasi das Gleiche runterrattern, weil das ihnen trainiert wurde. Und den Unterschied zu Indie-Entwicklern wie eben Sean Murray, der halt dieses Training nicht hat, der einfach von der Leber raus redet über das Spiel, was er gerne machen würde. Mhm. Und da passt dann halt nicht alles so zusammen, wie es am Ende rausgekommen ist.
Und hier würde ich gerne nochmal einen Aspekt ansprechen, der da, finde ich, auch wichtig ist und der da nicht so oft zu sprechen kommt, und das ist halt die Seite der Berichterstatter. Weil das ist auch etwas, was bei No Man's Sky oft vergessen wird. Der Sean Murray hat nicht einfach nur vor einer Wand gestanden und ins Vakuum geredet, sondern der hat immer mit Redakteuren und Journalisten geredet. Und die sehr bereitwillig ihm eine Plattform gegeben haben, um diese Versprechungen nicht nur zu benennen, sondern sie dann auch zu unterstreichen. Also es gab sehr, bevor No Man's Sky rauskam, obwohl auch gab es sehr wenige Stimmen, die in irgendeiner Art und Weise mal gesagt haben, okay, hier mal eine ruhige Analyse davon, was wir auf uns erwarten könnte, sondern es war immer so groß wird das, das ist das, Punkt. Und das ist, wie ich finde, eigentlich eine Aufgabe von uns, von Redakteuren, von Journalisten, eine Kontextualisierung solcher Aussagen, dass man halt nicht sagt, okay, dieses Spiel wird das größte aller Zeiten, das größte Universum, Punkt. Genauso wie man dann aber auch im Umkehrschluss nicht sagt, dieses Spiel wurde gedowngradet, Ubisoft mit noch einem Downgrade oder was was weiß ich. Das sind ja so Überschriften, die man dann halt gerne liest. Weil dann natürlich, also ich bleibe mal bei der deutschen, bei den deutschen Journalisten jetzt ganz kurz, bei uns natürlich sehr viel Abgeschreibe ist. Fast ausschließlich Abgeschreibe ist. Ich würde sogar sagen, ausschließlich Abgeschreibe ist. Dass man halt guckt, was, ja, bei, was bei IGN.
Lass mal das Fass davor.
Was, naja, also wie viele News sind wirklich. Wie viel Prozent der News im deutschen Videospieljournalismus sind eigenproduziert? Also das.
Du meinst so selbst recherchiert?
Selbst recherchiert, da hat jemand selbst eine News entdeckt
und schreibt gehabt.
Und genau, also ich würde sagen, mit 1% kommst du ganz gut hin. Weil das sind dann die GameStar-News über deutsche Spiele.
Also.
Würde ich jetzt einfach behaupten.
Du wirst höchstwahrscheinlich recht haben, aber ich würde halt auch behaupten, international sind dann halt 90%.
Sicherlich, auf jeden Fall, natürlich. Da gibt es dann ja auch die Großen, die das dann generieren, aber der allergrößte Teil schreibt dann natürlich auf jeden Fall auch nur ab.
Also abschreiben ist auch eine, verfolgt hoffentlich zur Quelle zurück und schreibt neu.
Ach so, ja, also schreibt nicht exakt die gleichen Worte ab.
Also aber, Robin will jetzt nicht Plagiat vorwerfen.
Nein, das war nicht der Vorwurf, ist einfach ein bisschen. Mangelnde Kreativität würde ich vielleicht vorwerfen.
Ja.
So, das war vielleicht die Formulierung. Aber da wird halt oft sehr, sehr wenig selbst recherchiert und dann selbst kontextualisiert. Das heißt, wenn es gerade einen Shitstorm gibt, weil irgendwie Crowby Cat auf YouTube, das ist so ein YouTuber oder eine Gruppe von YouTubern, weiß ich nicht genau, die immer diese Vergleichsvideos machen, wo dann für Reddit, wo dann über die folgenden 3 Wochen nur über dieses Video gesprochen wird. Wenn der dann irgendwie ein Ubisoft-Downgrade-Video macht, was dann auf Reddit gepostet wird und dann auf NeoGov oder auf Reset Era und alle Leute sind schockiert und entsetzt, dann ist garantiert die News dazu, Ubisoft hat gegroundgraded, alle sind schockiert und entsetzt. Punkt. Und nicht, und deswegen, und also keine Kontextualisierung findet statt. Keine in irgendeiner Art und Weise neue Information wird hinzugefügt, sondern es wird einfach nur, es wird quasi bestätigt, also der Status quo, der gerade besteht, wird bestätigt und weitergetragen, sodass die Leute, die von diesem Status quo erfahren, auch nur ebenfalls in diesen Status quo quasi reingrätschen, anstatt eine neue Perspektive wirklich reinzubringen. Und ich finde, das ist so ein bisschen unsere, also wir machen jetzt keine wirklichen News, ist abgesehen vom Podcast. Ich finde, im Podcast geben wir uns jetzt schon sehr viel Mühe, wenn wir Nachrichten wiedergeben und News wiedergeben, das bereits zu kontextualisieren und unseren eigenen Spin zu geben. Und ich finde, das wäre auch im großen Sinne in der deutschen Videospielredaktion und allgemein in Redaktion eine Aufgabe der Redakteure, so etwas zu kontextualisieren von Anfang an. Und ich finde, da ist Cyberpunk, um den Kreis zu schließen, auch ein gutes Beispiel für, weil ich finde, dieses harte Abgehype, das sofort stattfindet, weil natürlich die Leute, auch die Redakteure selbst große CD Projekt-Fans sind und große Witcher-Fans sind und wissen, dass die so ein super gutes Standing bei den Leuten haben und alle feiern. Ist. Und dann geraten halt auch Redakteure und Journalisten sehr schnell in diesen Holy Shit-Hype-Modus rein. Und ich finde, da ist es die Aufgabe der Berichterstatter, so ein bisschen auch die, das Gespräch vorzugeben. Halt zu sagen, okay, das Gespräch geht jetzt nicht sofort in diese Richtung, sondern vielleicht geht das Gespräch eher in diese Richtung. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr passieren würde. Kurz ein großer Großdings, Entschuldigung.
Genau, das, ja. Naja, also, wenn man über Downgrades redet, da gibt es halt viele Sachen, die tangentiell da mitschwingen. Mhm. Und das ist halt eins davon. Im Wesentlichen ja Kritik an der Hype-Maschine.
Ja.
Weil das ja, ne, bringt halt Klicks, wenn man etwas schön aufbauscht und Superlative benutzt und sowas und ins Extreme geht. Und das wird ja dann auch von den Publishern befeuert, weil genau das ist ja das, was
natürlich,
sie wollen.
Natürlich.
Ne?
Aber nur so kann diese Downgrade-Diskussion überhaupt erst entstehen.
Ja, genau.
Also dieser völlig absurde.
Die Videospielberichterstattung ist halt ein Kanal für Publisher im Wesentlichen. Und wenn du dann halt so Lieblinge hast wie CD Projekt Red, dann ist es halt sehr leicht, da reinzufallen und bei Cyberpunk zu sagen, ja, das wird wahrscheinlich das beste Spiel aller Zeiten. Und dann, man kann, also das ist halt auch, ne, es ist nicht immer das Gegenteil, man darf sich jetzt gar nicht drauf freuen und soll davon ausgehen, dass
nein,
es halt
nicht.
Doof wird,
absolut
sondern
nicht.
Es muss immer in einem Kontext stattfinden und so einen gewissen, eine gewisse Basis haben. Und wenn man sich jetzt den Trailer von, beziehungsweise Trailer ist das falsche Wort, das riesige Gameplay-Video von Cyberpunk anschaut, dann hat man, finde ich, eine ganz gute Basis, bei der man an mehreren Stellen sagen kann, deswegen freue ich mich auf dieses Spiel. Ich finde, man hat relativ wenig Basis, um zu sagen, das wird das größte, beste und krasseste aller Zeiten. So, ich finde, das ist Hype, der dann nicht mehr sehr.
Also jeder, der die Meinung hat, soll sie haben. aber ich finde, wenn du als Redakteur diese Meinung so sofort wiedergibst, dann musst du, weiß ich nicht, also da sollte es ein bisschen mehr Reflexion geben.
Ja, also das meine ich vor allem, weil dann ist vielleicht der kritische Abstand nicht mehr da. Und ja. Ich meine, wir hatten vor allem in der Vergangenheit ein Thema, wo wir sehr im Hype drin waren, wo wir es sehr hoch gehypt haben, und das war Nier Automata. Ja. Und das basierte schon alleine auf der Tatsache, dass es das Spiel überhaupt gab, weil das halt so eine Unwahrscheinlichkeit war. Und wir waren halt Fans von diesem kleinen Nischentitel, der jetzt plötzlich einen Sequel bekam. Und dann mit jedem Mal, wo es gezeigt wurde, wo drüber geredet wurde, hat sich das im Wesentlichen so ein bisschen wie einen Schneeball entwickelt, weil es klang alles sehr gut, es sah alles sehr gut aus, es hat sich ja noch sehr gut angefühlt. Da würde ich halt zumindest behaupten, dass unsere Vorfreude auf einer nachvollziehbaren Basis stattfand.
So. Würde ich, also ich würde es auch behaupten, da natürlich da auch das Besondere ist, so jeder weiß, was für harter, also was für harte Fanboys wir so ein bisschen vom ersten Teil waren. Und dass wir
haben aber ja, Fanboys finde ich ist auch schon das falsche Wort.
Naja, ich sage beide das halt aus, mit so einem Augenzwinkern.
Ne, klar, aber ich will es trotzdem nur in dem Fall mal kontextualisieren, weil wir beide sehr große Fans von Nier sind, aber sehr wohl Bescheid wissen über die Fehler, die dieses Spiel hat.
Und wenn man sich mal, ich meine, wir haben ja ein Preview zu Nier gemacht. Und da habe ich auch bereits, also da war, das war jetzt nicht so, dass ich da saß und gesagt habe, das wird das beste Spiel aller Zeiten. Sondern da war ich doch relativ vorsichtig tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass es irgendwie schlecht ist oder mir nicht gefallen hat oder so. Aber ich habe jetzt auch nicht gesagt, das wird das beste Spiel nächstes Jahr, den müsst ihr euch alle sofort kaufen. Dieses krasse Urteil ist erst dann beim Test gefallen, wo ich dann wirklich, wie beide ja auch dann gesagt haben, okay, das ist einfach
beide sehr oft dann gleich
Meisterwerk. Und es gab irgendwann mal, wo waren das? Wo war das, bei der Gamescom? Ich glaube, als wir im Zuge der Gamescom über Nier gesprochen haben, haben wir das erstmal gesagt, das könnte das beste Spiel aller Zeiten werden. Ja, so ein bisschen als Spaß, aber natürlich auch. Aber das war halt, nachdem wir es schon oft gespielt haben und wirklich viel gesehen haben. Und erneut, weil es halt dieses besondere, also jeder, der guckt, wird wissen, was für eine besondere Stellung die Nier-Serie, Kotaro-Spiele allgemein bei uns beiden haben. Mhm. Wenn wir jetzt aber jedes große Spiel, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, wenn wir auf jedes dieser Spiele so reagieren würden, dann wäre es, finde ich, nochmal was anderes. Und dann würde ich mir, müssten wir uns die Kritik ganz konkret gefallen lassen. Weil dann würde die Reflexion nicht mehr stattfinden.
Wir sind halt bei klassischen Hype-Titeln, ehrlich gesagt, immer eher auf der anderen Seite, weil bei Uncharted 4 und God of War sind wir so, ja, es sind gute Spiele, aber
ich glaube, es sind, weil wir Hater sind.
Wir sind voll die Hater. Ja, ich finde ganz witzig, wie es jetzt auch zur Hälfte ein Podcast zu Hype geworden ist, aber es hat auch ein interessantes Thema.
Da muss ich auf jeden Fall noch was zu sagen, weil das hat voll viel damit zu tun.
Nee, es hängt ja auch zusammen. Also Hype entsteht ja unter anderem durch die Präsentation des Spiels.
Weißt du, wodurch Hype auch entsteht? Durch Nicht-Präsentation. Pass auf. Videospiele sind ja sehr, sehr gut darin, Videospiele wollen sehr gut darin sein, Geheimnisse zu bewahren. Ja. Die ganze Videospielindustrie, die ganze Promotion in Videospielen drumherum ist darum aufgebaut, langsam Informationen zu geben. Informationen nicht dann wiederzugeben, wenn der Entwickler oder der Publisher sie hat, sondern sie vielleicht bis zum Release geheim zu halten, aber zumindest irgendwie ein paar Monate, bis man bereit ist, anzukündigen, in dem großen Reveal-Trailer, der dann eine eigene Show ist, in einer eigenen Konferenz.
Ja, strategisches Marketing im Wesentlichen.
Ganz genau. Wenn wir das einfach, da haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, also war ein bisschen länger her, glaube ich. Wenn wir das mal mit dem Filmbusiness vergleichen. Im Filmbusiness wird überlegt, dass man vielleicht in 2,5 Jahren einen Regisseur einstellt, um vielleicht einen Film zu machen, das ist eine News. Das ist sofort eine News. Das ist oftmals geleakt, aber genauso oft, also sobald in irgendeiner Art und Weise ein Darsteller eingestellt wird, ist das eine Nachricht. Dann gibt das Studio raus, wir haben diesen Darsteller für diesen Film, der kommt dann in 3 Jahren oder was weiß ich. Und dann passiert es auch sehr, sehr häufig, dass halt 2 Wochen später gesagt wird, der Darsteller ist wieder weg. Aber es ist einfach offen. Die Leute wissen einfach, was in dieser Industrie passiert, Punkt. Die Videospielindustrie hat die Nachrichten als sich zu einem Unterhaltungsprodukt halt gemacht. Und das ist auch per se jetzt nicht komplett scheiße. Wir haben ja Freude in unseren E3-Streams. Ja. Wir haben Freude in unseren Reveals. Das macht schon Spaß. Ich glaube allerdings, dass die Kosten von dieser Art und Weise, Spiele zu promotion, ebenfalls nicht zu vergessen sind. Weil diese ganze Downgrade-Diskussion ist eine direkte Konsequenz davon, dass man alles, was da passiert, geheim hält und alles, was passiert, dann ganz groß inszeniert. Wenn einfach gesagt wurde, irgendwie 2013, ja, wir entwickeln gerade an einem Spiel namens Watch Dogs, das soll dann Next Gen werden oder 2012, sagen, was weiß ich, wann immer das gestartet ist, die Entwicklung, kommt dann vielleicht in 3-4 Jahren raus, wir schauen mal, das und das ist das Ziel. Und dann wird irgendwann dieser erste Trailer gedroppt, wird gesagt, hier, das ist gerade der Trailer, wir wissen noch nicht so. Weißt du, wenn es einfach so wie in einem Filmbusiness offen kommuniziert werden würde, dann wäre diese gesamte Downgrade-Diskussion nicht mehr existent in der Form.
Dazu fallen mir auch zwei Sachen ein. Einmal, dass so wie irgendwie bei einem Film Reshoots stattfinden müssen, sofort ist das bekannt, weil da wird es einfach nicht geheim gehalten. Ja. Es geht nicht. Ja. So. Und da merkst du ja dann auch, okay, da finden Veränderungen statt zur originalen Vision im Wesentlichen. Mhm. Und ganz oft hast du ja auch da Trailer, die was sehr anderes darstellen als das, was der Film eigentlich ist. Das
passiert wahnsinnig oft dieser Tage, dass halt Trailer Szenen haben, die nicht mehr im Film vorkommen, ja.
Ja, aber auch oft so Sachen, wo der Trailer so eine bestimmte Stimmung hat und der Film das gar nicht widerspiegelt.
Okay, ja, das ist einfach verarsche mit Marketing.
Das ist ja dann tatsächliche Irreführung. Also da gibt es diese Kritik dann auch. Aber an und für sich ist natürlich recht, ist alles sehr offen. Und dann das Zweite, trotzdem hat die Filmindustrie noch den Hype. Toll, weil trotzdem gibt es Comic-Cons und Co., wo dann halt der Trailer gezeigt wird zu dem, was wir schon wissen, dass es kommt. Aber wir haben es halt noch nicht gesehen. Und dann kommt halt zum ersten Mal der Trailer und wird groß inszeniert vor Publikum und hast es nicht gesehen. Und dann hast du halt trotzdem diesen Hype. Und das wäre theoretisch in der Videospielindustrie genauso möglich. Auch wenn natürlich dem Ganzen so ein bisschen, also stell dir halt die E3 2015 vor, die halt so berühmt ist, wenn jetzt schon lange davor stattgefunden, festgestanden hätte, dass Final Fantasy 7 Remake kommt, Shenmue 3 kommt.
Das ist aber ein super Beispiel, das du da hast. Final Fantasy 7. Es wurde damals, weißt du, wie damals Batman wie Superman angekündigt wurde? Das wurde auch auf einer Comic-Con angekündigt. Das wurde auf einer Comic-Con angekündigt, in dem ein Schauspieler, ich habe den Namen leider vergessen, einen Part aus The Dark Knight Returns, heißt der Comic, glaube ich, ne? Auf dem Batman wie Superman so ein bisschen auch Sachen sich rauszieht. Wo ein Monolog quasi vorgelesen wird aus Dark Knight Returns, heißt es, glaube ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Und dann kommt einfach nur ein Logo. Das Logo von dem Batman-Logo, was auf dem Superman-Logo ist. Und das ist es. Und dann wurde gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an, Batman wie Superman zu drehen. Das war ganz am Anfang, als es gerade gestartet wurde. Das war quasi der große Reveal. Final Fantasy VII hast du einen riesigen CG-Trailer, der dann halt das Logo folgt und dann Now in Development gibt. Das war ja eigentlich exakt der gleiche Stand. Wir haben gerade angefangen zu entwickeln. Aber da wird dann so ein großes Ding draus gemacht, dass wir jetzt 3 Jahre oder war das 14 oder 15, ne? Dass wir jetzt 3 Jahre später dastehen und uns immer noch nichts wirklich haben und man sich halt so ein bisschen denkt, okay, was sollte das jetzt? Das sind sehr unterschiedliche Arten, diese Dinger zu präsentieren. Die waren im gleichen Punkt ihrer Entwicklung. Natürlich sind Filme auch wesentlich schneller fertig, muss man auch sagen. Die dauern 1,5-2 Jahre. Bei so einem Spiel dauert es dann 5-6 Jahre, bei Square Enix 10. Das heißt, da muss man halt immer noch im Hinterkopf behalten, dass die Entwicklungszeit länger dauert. Aber bei dem einen ist es so, ja, wir haben hier das Logo und halt da redet jetzt einfach mal jemand der liest jetzt was vor von dem Quellmaterial, sag ich mal. Und hier ist es dann schon so ein fetter CG-Trailer, anstatt dass jemand so, ja, wieso, also das finde ich auch lustig, wenn irgendein Sprecher kommt und so einen Monolog vorliest, wäre doch auch cool. Und vielleicht das aber erst 2 Jahre später, weißt du? Ah, das ist verschiedene Dinge.
Yes, also naja, klar, weil ein CG-Trailer halt suggeriert, oh, da gibt's schon was.
Genau.
So, und das gab's halt noch nicht so wirklich. Und dann wurde es resettet, was man auch erst über Quellen erfahren hat, nicht über das Offizielle, weil es da keine Pressemitteilung gab, die mal gesagt hat, ja, wir haben Final Fantasy VII so und so, das ist der Entwicklungsstand. Witzige Parallele, die man dazu ziehen kann, ist Metroid Prime 4, was angekündigt wurde, nur mit so einem ganz kleinen Teaser, Now in Development. Mhm. Das ist im Wesentlichen das Äquivalent zu dem, was du gerade gesagt hast. Das wird ja, dadurch, dass wir es halt in der Industrie so gewohnt sind, eher kritisiert. Mhm. Da sagen Leute, warum wird das jetzt schon gesagt? Mhm. Dauert doch noch so lange und ein richtiger Trailer wäre viel geiler gewesen, hätte man viel besser darauf reagieren können und so. Und also
ich verstehe, was du sagst.
Ja, das ist schon richtig, aber per se tut es dem Spiel jetzt keinen Abbruch, dass wir jetzt schon wissen, dass es kommt.
Der Vergleich gilt halt da beim Start, stimmt, der ist ja ähnlich zu Batman wie Superman. Die Sache ist, bei Batman wie Superman kommt dann die Ankündigung und dann kommt halt danach, okay, der wird gerade im Gespräch für Batman, der ist im Gespräch für den Charakter und du hast die, du weißt, du, es wird, du bleibst komplett informiert, was da passiert im Hintergrund.
Ja.
Bei Metroid ist es das. Bei Metroid weißt du nur noch nicht mal, wer es macht.
Ja.
Weil das aus irgendeinem Grund geheim gehalten wird. Das ist halt dann so das eine Ding, aber der komplette Rest, wieso das überhaupt das funktioniert, das so früh anzukündigen, wird dann nicht mehr mitgenommen. Weil da ist dann doch wieder die Geheimhaltung so wichtig. Es ist zwar einerseits eine frühe Ankündigung, aber trotzdem findet dort in einem anderen Bereich diese Geheimhaltung total statt. Ich fände es tatsächlich gut, wenn die Videospielindustrie grundsätzlich von diesem, nichts darf jemals nach außen kehren, oh mein Gott, wir müssen das dann nur wann wir wollen, ganz, ganz groß revealen. Nee, sagt ruhig, dass ihr das macht. Seid ruhig offen damit, dass ihr das macht. Klar, diese Überraschung, dass irgendwas kommt, ist geil. Meine Nier-Überraschung war geil. Aber trotzdem auch einfach dann das erste Mal ein Reveal zu sehen, auch das ist geil. Dass man 2 Jahre bereits weiß, dass ein Spiel kommt und dann das erste Mal den Gameplay zu sehen, auch das ist gut. Und währenddessen bleibt man informiert. Die grundsätzliche Geheimhaltung, die grundsätzliche Hype-Maschinerie, ich würde mir wünschen, dass die so ein bisschen überarbeitet wird. Ich glaube aber nicht, dass es passiert. Ich muss konkret werden. Ich glaube nicht, dass es passiert. Ich glaube ganz im Gegenteil, die Filmindustrie wird sich immer mehr der Spielindustrie in diesem Punkt angleichen. Weil wenn man sich Marvel anguckt, das machen die schon. Wir haben keine Ahnung, also wir wissen zum Beispiel, dass halt der Spider-Man-Film Far From Home nächstes Jahr kommt. Mhm. Aber wir wissen nicht, was sonst noch kommt bei den Marvel-Filmen nach Avengers 4,
ja.
Weil ja auch Guardians of the Galaxy erstmal on hold ist wegen der ganzen James Gunn-Geschichte. Das haben sie ja auch gemacht. Es gab diese großen Phase 3-Reveal zu all den Phase 3-Filmen mit so einer Pressekonferenz. Und das macht Marvel jetzt also auch so ein bisschen, dass sie das viel größer alles aufziehen und die Nachrichten selbst zu einem Event machen. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass wir uns der Filmindustrie anpassen. Ich glaube, die Filmindustrie passt sich daher uns an, was dazu führen wird, dass es demnächst auch Downgrade-Diskussionen bei Filmen gibt.
Ja, da gibt es ja jetzt schon teilweise so CG-Vergleiche oder sowas.
Ja.
Aber da ist eigentlich eher andersrum. Da sieht der finale Film eigentlich besser aus als
der Trailer. Da sind die Trailer oftmals schlechter aus, weil halt in den letzten 2 Wochen noch das CG gemacht wird
tatsächlich, Also der Kernunterschied ist aber, glaube ich, wirklich einfach die Entwicklungsdauer von Videospielen.
Ja.
Weil wenn du jetzt sagst, okay, wir fangen jetzt an, was weiß ich, The Witcher 4 zu entwickeln und dann vergehen halt wirklich 5 Jahre, bis das Spiel rauskommt. Und über 5 Jahre Interesse an einem Spiel zu halten mit nachfolgenden News zum Entwicklungsstand ist, glaube ich, eine deutlich schwerere Aufgabe als über 1,5 Jahre bei einem Film. Weißt du?
Sure.
Also ich glaube, dass das so ein Gedankengang ist, der bei Publishern wahrscheinlich noch mitschwingt.
Ich meine aber auch nicht so wirklich, dass du einen ich meine halt nicht, dass du wirklich dieses Marketing-News-Ding haben willst, dass du quasi sagst, okay, wir müssen das aufrechterhalten, wir haben jetzt eine News, sondern das einfach, wenn ein Entwickler fragt, was macht ihr gerade? Wir entwickeln gerade daran. Also wenn ein Redakteur fragt, was entwickelt ihr gerade? Dass dann gesagt wird, ja, wir machen gerade das.
So also dass quasi noch keine Marketingabteilung groß involviert ist, die einen Plan fährt, sondern eher einfach nicht mehr die Geheimhaltung stattfindet und offen gesagt wird, ja, wir haben jetzt den für diese Stimme gecastet, wenn halt Journalisten nachfragen und das Interesse der Öffentlichkeit quasi bestimmt, wie viel
das ist super gut gesagt,
wie viel publiziert wird.
Genau, weil das wäre natürlich, also wie gesagt, es ist kein, nicht nur positiv. Der Nachteil wäre, dass die ganz groß, also dass diese großen Pressekonferenzen, Dinge, als das, wo halt Nachrichten als Unterhaltung zelebriert werden, dass das ein bisschen an Faszination verlieren würde, definitiv. Aber ich glaube, dass der Umkehrschluss, dass diese gesamte Hype-Maschinerie, wenn die einen entschärft werden würde, dass das so ein Vorteil wäre, eigentlich für alle, also vor allen Dingen für uns als Redakteure, weil wir nicht mehr Nachrichten als Spoiler kennzeichnen müssen, was immer auch das Verrückteste ist, was jemals in der Welt passiert ist, aber eben auch, dass einfach für die Spieler und für die Leute, die sich so sehr interessieren, dass sie nach News googeln, dass einfach verständlich gemacht wird, nee, hier entwickeln einfach gerade Leute dran. Guck mal, und hier entwickle ich gerade dran. Das ist gerade unsere Idee, mal gucken. Und es ein bisschen dieser Vorhang fällt. Weißt du? Das würde dabei helfen, dass dieser Eindruck weggeht, dass immer alles perfekt durchgeplant sein muss. Sondern hier, nee, wir entwickeln halt ein Spiel und ja, mal gucken.
Ich glaube, es würde dann immer noch dazu führen, um mal den Bogen wieder zu schlagen, ja, dass ein Spiel angekündigt werden würde und potenziell mega toll aussieht, mhm, und dann noch mal ein paar Jahre vergehen, bis es den eigentlichen Stand erreicht, den es auch bei Release haben wird, und dass es da Unterschiede geben wird und durchaus auch negative Unterschiede, mhm, geben wird. Aber dadurch, dass nicht mehr so viel Geheimhaltung stattfindet, hat man vielleicht eher einen Blick auch auf die Gründe, weshalb das passiert ist, mhm, und was da passieren musste, um diese Anpassungen zu sehen. Aber ich meine, bei CD Projekt sieht man ja schon, dass die Reaktion, dass die Industrie darauf reagiert, auf diese ganzen, mhm, Folgen, die so eine Downgrade-Debatte hat, indem sie transparenter wird.
Mhm. Wenn man diesen Gedanken halt zu Ende gehen würde, hätte man aber halt nicht nunmehr nur die Trailer, die besser aussehen als das, was später kommt, sondern umgekehrt Schluss auch das ganze Kram, der schlechter aussieht als das, was später kommt. Weil das hat man im Filmbereich halt oft, dass du die Greenscreen-Aufnahmen vorher siehst. Mhm. Du hast bei jedem Superheldenfilm, das ist dann nicht offiziell, aber wissen sie ja auch, dass das geleakt wird und haben sie dann auch nicht so viel gegen, glaube ich. Du hast bei jedem die Fotos von den Superhelden in Kostümen, einfach nur am Set. Und das Äquivalent davon im Videospielbereich wäre ja, dass man einfach sieht, wie das erste Mal so eine, weiß ich nicht, so Nathan Drake als noch sehr hässliches Modell animiert wird oder sonst irgendwas, weißt du? Wenn sowas wird dann ja nach der Veröffentlichung gelegentlich gezeigt. Und das ist gerade völlig undenkbar, dass man ein Spiel mal so sieht. Das nächste, was man hätte, wäre EA, die halt Schreibtische zeigen bei einer Spielentwicklung. Ja, mit dem genau.
Abgefilmten Bildschirm.
Aber das ist ja kein bewusstes, wir sind einfach komplett offen und präsentieren uns so, sind einfach ein, oh, wir brauchen was für die drei, oh Gott, oh Gott.
Ja.
Oh Gott. Aber wenn, also das wird auch niemals passieren. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Es ist gerade nur pures Wunschdenken. Aber wenn wir diesen Gedanken der, wir machen das mal so wie die Filmindustrie, zu Ende denken würden, dann wäre das wirklich so, dass halt auch mal ein Video rauskommt, so sieht übrigens gerade dieses Spiel aus und wir entwickeln es gerade, sieht ganz schön scheiße aus, aber wir wollen halt das und das machen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es so weit kommt. Ja. Wir haben halt so Publisher wie Ubisoft, bei denen ist es unabsichtlich schon so, weil die einfach alles leaken immer vorher. Ja. Aber ich bezweifle auch, dass es dazu kommt. Aber ich fände es halt dann trotzdem schön, wenn es auf der einen Seite bei den großen Ankündigungen und Trailern immer diese Transparenz gibt, wo, mhm, uns sehr eindeutig gesagt wird, wir sind gerade hier in dem Entwicklungsstand, hier können sich noch Sachen verändern und einfach sehr offen sagen, ja, okay. Und vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger. Also ich glaube, in manchen Fällen ist es zumindest ratsam, ein bisschen vorsichtiger zu sein mit dem Protzen, weil du es halt total provozierst, dass, ja, irgendwann dann etwas doch nicht so klappt, wie es am Ende klappen sollte. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir von den Spielern, von der Community, dass man da ein bisschen mehr versucht nachzuvollziehen, warum sowas passiert und das nicht immer gleichsetzt mit Boshaftigkeit. Wo ich jetzt aber natürlich, also es wird nicht aus 100% unabsichtlich und
Unschuld?
Genau, aus Unschuld passieren. Deswegen hast du ja diese CG-Bullshots und klar, Trailer. Und Videospiele wurden und werden halt immer mit den möglichst bestaussehendsten, bestinszeniertesten Screenshots beworben. Ganz oft siehst du, oder inzwischen nicht mehr so sehr, weil die Spiele einfach so geil aussehen mittlerweile. Mhm. Aber gerade in der PS3, Xbox 360-Generation oder auch bei PS2 und so, wenn man noch weiter zurückgeht, da hast du halt auf Screenshots nie gesehen, dass die Spiele ein bisschen mehr Kantenglättung gebraucht, mhm, hätten, sondern die sahen immer perfekt aus.
Ja.
So. Und eigentlich ist das schon ein bisschen irreführend.
Ja.
Aber ja, das.
Also ich glaube, was das Fazit ist, einfach, dass es halt, also alle drei Bereiche müssten was tun. Die Spieler müssten, also, ja, fangen wir mal bei A an. Die Entwickler müssten ihre Dinger ein bisschen anders mal präsentieren und nicht darauf zählen, dass das immer das Allergeilste ist und sie es hypen als wie das Allergeilste. Die Berichterstatter dürften das nicht einfach immer oder nicht immer, aber dürften das nicht größtenteils für voll nehmen und den Hype dann einfach an ihre Leser weitertragen als Fakt. Und die Leser wiederum müssten dann, wenn die anderen beiden das verändert haben, auch lernen, so zu hinterfragen, wie sie eigentlich den Rest auch hinterfragen. Nämlich mal sagen, okay, vielleicht ist da nicht nur böser Wille hinter, sondern mehr.
Ja.
Also niemand ist hier so komplett unschuldig dran, dass es dieses Problem gibt, unter dem dann natürlich vor allen Dingen die Entwickler leiden. Das ist dann so ein bisschen die Scheiße an der Sache. Das ist ein Problem, an dem alle so ein bisschen mitverantwortlich sind. Ja. Aber wer darunter leidet, ist der Typ, der für sein relativ geringes Gehalt oder sein okayes Gehalt diesen Job macht, weil er den halt sehr mag und nicht, weil er damit reich werden will, sondern weil es halt sein Lieblingsjob ist, den er machen wollte, wo er ja auch im Durchschnitt nach 7 Jahren wieder draußen ist. Das ist in Amerika so. In Amerika ist eine Videospielkarriere im Durchschnitt 7 Jahre lang, bis sie komplett aus der Industrie raus sind, weil sie einfach sagen, nein, hiermit verdienst du kein Geld und ich muss hier 80 Stunden in der Woche arbeiten, wenn es gut läuft. Das mache ich nicht mehr. Das heißt, diese Leute müssen dann das ausbaden und das ist halt einfach die große Scheiße gerade.
Ja, was man auch oft sieht, ist, dass dann so Entwickler, Veteranen von großen Studios wieder zu Indie Titeln gehen, wo sie in kleiner Gruppe arbeiten.
Ja, aber das ist halt echt noch selten tatsächlich. Also, ich habe die exakte Nummer nicht mehr, aber es war also allein schon eine Durchschnittsnummer, dass nach 7 Jahren Leute aus der Industrie ausscheiden, also wirklich raus sind, nicht nur mit Videospielen machen, dass sie Steuerberater werden oder was weiß ich stattdessen. Das ist auch so, das war letztens erst. Was waren das? Leute, die am ersten Dragon Age oder am ersten Mass Effect gearbeitet haben oder so, von denen waren halt 80% nicht mehr in der Videospielindustrie oder so. Das war halt für, also, was die heute alles machen, das ist halt unmöglich, dieses Team wieder zurückzubekommen.
Gibt es da so offizielle
Aufzeichnungen? Da gab es einen Kotaku-Artikel, glaube ich, die da recherchiert haben. Was da, aber ich weiß halt nicht mehr, ob es wirklich BioWare oder, also es war auf jeden Fall eine der größeren Titel und auch die 80% war jetzt komplett geraten. Das war auf jeden Fall eine große Nummer von Leuten, die dann halt einfach heute, weiß ich nicht, Steuerberater sind oder Kinderbücher schreiben oder sonst irgendwas. und das sind halt die Leute, die dann am meisten darunter leiden, weil die halt 3 Jahre ihres Lebens darauf verwenden und das letzte Jahr vermutlich im Crunch-Modus, wo sie ihre Familie nicht mehr sehen und alles, was sie als Antwort bekommen, ist Downgrade, die Pfütze ist nicht mehr da. Und das ist halt echt bitter.
Dass Amy Hennig noch in der Industrie ist, finde ich respektabel.
Ja.
Die hat ja seit Jahren kein finales Produkt mehr gesehen.
Es ist halt ein bisschen die Guillermo del Toro der Videospielindustrie. Der hat ja mittlerweile wieder mehr Glück, aber das war ja auch, mit Hobbit und Mountain of Madness, das waren ja viele Jahre.
Patrice Desilets ist auch so ein Beispiel.
Patrice Desilets, genau. Da freue ich mich, da habe ich letztens ein ausführliches Interview über, wie heißt das nochmal?
Ancient? Humankind.
Ancestry?
Mankind, the Human Odyssey, keine Ahnung, irgendwie.
Es war irgendwo Humankind Odyssey, das war irgendwas komisches. Mankind Odyssey ist auch kein Episodentitel mehr.
Ist vielleicht kein so guter Spielename.
Nee, also da bin ich gespannt, da mehr von zu sehen. Aber das ist wieder ein anderer
Podcast. Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass bei Spider-Man das so ein, im Englischen würde man sagen, Flash in the Pan ist, also dass das halt etwas sehr
Flash in the Pfütze
ist auf Deutsch. Kurzweiliges ist. Kurzes ist nicht kurzweilig, obwohl manchmal ist es auch kurzweilig, manchmal ist es sehr unterhaltsam, wenn man sich diesen Blödsinn anguckt, aber ich bezweifle, dass das einen Einfluss haben wird auf den Verkauf von Spider-Man, weil ich glaube, Spider-Man ist eins dieser Spiele, was über diese Videospiel, jetzt hätte ich fast Nerds gesagt, aber das ist ja auch blöd, weil heutzutage ist ja nach der Definition jeder Nerd.
Ja. Ich mag Star Wars. Was, wirklich?
Diese extremen Videospielfans, die sich halt mit sowas beschäftigen und da überhaupt drin sind, dass das darüber hinausgeht und zwar millionenfach. Weil Spider-Man einfach so ein großes Ding ist. Das weiß ich halt noch nicht.
Da bin ich sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf die Verkaufszahlen von Spider-Man.
Ich auch. Also ich glaube, das hat das Potenzial, ein riesen Hit zu werden.
Ja.
Weil Spider-Man generell einfach, oder also Marvel halt so groß ist, Spider-Man wieder ein großes Ding ist und so. Und dann hast du dieses PS4-Spiel und die PS4 ist so groß. Ich glaube, da kommt gerade alles zusammen.
Ja.
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das wird Insomniacs erfolgreichstes Spiel.
Das auf jeden Fall, das ohne Frage. Ja. Also die haben ja erfolgreiche Spiele gemacht, aber jetzt ja nicht ihre Destinies. Und wenn ich mir angucke, dass God of War halt schon das erfolgreichste PlayStation-Spiel First Party ever ist. So,
ja, und das finde ich richtig krass, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Habe ich auch nicht gerechnet.
Das finden wir
ja bereits dann nächste Woche raus.
Genau, das steht ja kurz vorm Release. Ich fand das sehr spannend, mal darüber zu reden und hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so dann noch in Hype und Geheimhaltung der Industrie und so abschweifen, aber ich hoffe, das hat euch jetzt da draußen auch nicht gestört.
Das war wirklich, das hat mit dem Thema so sehr
zu tun. Wollte ich gerade sagen, es hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen und es geht ja bei Downgrades auch sehr viel um, wie gehen Publisher und Entwickler mit ihren Spielen vor dem Release um.
Ja.
Und wie reagieren dann die Leute da drauf und wie reagieren die Leute aufs finale Produkt? Im Fall von Spider-Man halten wir es beide für ein bisschen übertrieben, da jetzt so ein Puddlegate aufzumachen. Diesen Namen finde ich so geil. Aber der macht sich ja auch drüber lustig. Aber ja, finde ich einfach schön. In anderen Fällen ist es berechtigt, skeptisch zu sein, aber man sollte halt generell, wenn es um Videospiele geht, gibt es selten einen Grund gegenüber Entwicklern und Publishern, und ich, man könnte fast sagen, nie, so ausfallend zu werden. Und da kann man,
glaube ich, wenn jetzt so ein Hatred-Entwickler kommt, also es gibt schon die Ausnahmen, wo man mal ausfallen
kann. Ja, deswegen sage ich ja selten.
Ja, ja. Du würdest fast nie sagen.
Ja, ja, okay.
Ja, ja, wenn die Nazis kommen, dann muss man immer vorsichtig sein.
Tom. Ja, natürlich. Ich würde trotzdem sagen, dass das im Großen und Ganzen fast nie passiert.
Das ist korrekt, ja.
Skepsis ist gut. Hype muss man vorsichtig sein. Zynismus muss man vorsichtig sein.
Es ist kompliziert, Tom. Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Ganz kurz eine Sache, die ich machen soll, und dann mache ich
es. Es hilft immer mal wieder im Kopf, so ein paar Schritte zurückzugehen. Das hilft bei ganz vielen Situationen im Leben, wenn man gerade irgendwie von etwas sehr gestresst ist, sehr in etwas drinsteckt und etwas als sehr intensiv empfindet, einfach mal so, wie gesagt, ein paar Schritte zurückzugehen und das von weitem zu betrachten. Dann kann man nämlich mit ein bisschen Perspektive das alles ein bisschen besser einschätzen. So, genug Kalenderspruchhaftigkeit für den Ende dieses Podcasts. Ich habe nichts mehr. Hast du noch was?
Oh nee, ich reiß mich zusammen.
Wieso?
Ja, weil das, soll ich das? Das war gerade so schön, was du gesagt hast, aber ich musste da nur denken, das klingt gerade so, als ob jemand Sex hat. Und dann musst du, also wenn du gestresst bist und irgendwo drinsteckst, dann musst du einfach mal 3 Schritte zurücknehmen und das im Großen angucken, und dann kriegst du vielleicht ein bisschen mehr Perspektive. Das fand ich lustig. Jetzt habe ich es gesagt, du hast darum gebeten, tut mir leid.
Habe ich drum gebeten?
Du hast gesagt, was ist los? Du hast mich bittend angeguckt. Ich habe das Funkeln in deinen Augen gesehen. Okay. Aber das musst du mittlerweile auch einfach besser wissen.
Ja, stimmt eigentlich. So, das war's mit Hooked und Topic für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. In 2 Wochen hören wir uns wieder in diesem Format. Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.